Ich sage immer, der Gehalt der Lebensmittel wird im Allgemeinen überschätzt und unser Bedarf wird unterschätzt.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Paracelsus Lab Podcast Episode und heute sprechen wir über Vitalstoffe oder anders ausgedrückt Mikronährstoffe, die wir gezielt einsetzen wollen. Ob ich das jetzt richtig getroffen habe oder nicht, bespreche ich nicht alleine heute, sondern ich habe einen wirklichen Experten mit auf diesem Gebiet, Raimund Felber. Er ist selbst Heilpraktiker in eigener Praxis tätig, auch Dozent an den Paracelsus Gesundheitsakademien und noch viel wichtiger Studienleiter der Paracelsus Gesundheitsakademie in Nürnberg. Und Herr Felber, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
Hallo, ich freue mich auch.
Sie sind selbst Heilpraktiker. Ich frage mal, wie lange sind Sie schon tätig?
Ich bin Heilpraktiker seit 2008 und ja, an den Paracelsus-Schulen als Dozent tätig seit 2016. Bin also jetzt auch schon eine Weile im Unternehmen und jetzt eben seit dem 1.5.24 Studienleiter in Nürnberg. Ja, sind ein paar Jahre ins Land gegangen, jetzt mit der Heilpraktikertätigkeit und ja, freue mich jetzt ja, die neue Aufgabe in Angriff zu nehmen.
Der wichtige Punkt, ich habe es gerade eben einmal Vitalstoffe, habe dann Mikronährstoffe dazu gesagt. Ist das das Gleiche? Was sind Vitalstoffe eigentlich?
Vitalstoffe sind natürlich Stoffe, die in unserem Stoffwechsel essentielle Funktionen übernehmen. Wir haben hier unterschiedliche Begriffe eigentlich in diesem Bereich. Also der Begriff Mikronährstoffe beispielsweise, der soll eigentlich nur die Vitamine, Aminosäuren abgrenzen von den sogenannten Makronährstoffen. Also die Makronährstoffe, das sind die Fette, die Kohlenhydrate und die Proteine, sogenannte Makronährstoffe. Und Mikronährstoffe dann eben zum Beispiel Vitamine, Spurenelemente, Vitaminoide, also eben Mikro, ja, kleinere Nährstoffe, die aber eben häufig, aber auch nicht immer, essentiellen Charakter haben. Das heißt, sie müssen zwingend zugeführt werden, ja, damit sie eben ihre Funktionen im Stoffwechsel übernehmen können, wenn nicht. Dann ja, kommt es zu klinischen Folgen, zu Mangelerscheinungen beispielsweise.
Ein Thema, was, glaube ich, weit verbreitet ist bei Ihnen in der Praxis, ist die Diagnostik auch gepaart mit labordiagnostischen Untersuchungen?
Ja, sehr wohl. Das machen nicht alle Therapeuten, möchte ich sagen. Also ich finde es sehr wichtig im Bereich Mikronährstofftherapie, dass man das Ganze laborbasiert macht, weil ich dann eben sehe, in welchen Bereichen eine Unter- oder Mangelversorgung vorliegt, so dass ich hier gezielter vorgehen kann. Also, weil halt einfach, wenn Sie sich jetzt vorstellen, besonders deutlich wird es immer im Bereich Versorgung mit Spurenelemente und auch Elektrolyte. So ein Standardprofil, das ich immer messe. Wir haben jetzt die Elektrolyte, Natrium, Magnesium, Kalium und Calcium. Und dann folgen die Spurenelemente, Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan etc. So, und jetzt ist es ja so, offiziell sind wir alle in einer guten Versorgungslage, also sprich Mangelversorgung, Unterversorgung ist in Deutschland seitens öffentlicher Wahrnehmung, möchte ich jetzt mal sagen, kein Thema. Aber aus den Messungen kann ich da ganz klar sagen, also natürlich nicht bei jedem Patienten, das ist auch klar, aber immer wieder wiederholt hat man individuell unterschiedliche Mangelerscheinungen. Ob das jetzt eine Kombination ist aus Magnesium-Kalium-Mangel, kommt immer wieder vor. Der nächste hat einen Zink-Mangan-Mangel, der andere nur einen Selen-Mangel. Und also das ist individuell höchst unterschiedlich. Man muss sich halt dann erstmal feststellen. Und dann kann ich halt einfach therapeutisch drauf auch richtig reagieren.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich gehe davon aus, ohne dass man es negativ bewerten würde, aber die Idee ist natürlich eher, ja, nimm doch mal das. Ich habe das auch mal genommen und so diese Mund-zu-Mund-Propaganda, hier, nimm das mal. Ich hatte mal einen Eisenmangel und ich habe da mal das genommen. Probier das doch auch mal aus. Also die Herangehensweise, ich habe das bei mir selbst in der Praxis auch, dass man eher natürlich laborgestützt auch dementsprechend vorgehen kann und sagen kann, okay, wo haben wir Mangelsituationen? Und sicherlich auch die Frage, warum entsteht das? Also wo würden Sie die Ursachen darin sehen, dass dann bestimmte Mikronährstoffe in dem Falle, wenn wir jetzt über die Elektrolyte beispielsweise reden, oder eben auch die Spurenelemente, insbesondere Eisen, was sind die Gründe dafür, warum es hier gerade häufiger zu Mangelsituationen kommt?
Also die Gründe sind unterschiedlicher Natur. Das hat natürlich mit der Qualität unserer Lebensmittel zu tun. Das hat aber auch mit dem individuellen Bedarf zu tun. Der ist natürlich bei den Frauen bezüglich Eisen bekanntermaßen höher, aufgrund der Menstruationsblutung in der fruchtbaren Phase. Das ist altbekannt. Stressbedingt erhöhter Bedarf, sportbedingt erhöhter Bedarf. Ich sage immer, der Gehalt der Lebensmittel wird im Allgemeinen überschätzt und unser Bedarf wird unterschätzt. Ja, das ist so meine persönliche Meinung dazu. Dann besteht natürlich auch mehr Bedarf durch bestimmte Erkrankungen. Das wären jetzt mal so die wichtigsten Faktoren, also individueller Mehrbedarf aus unterschiedlichen Gründen. Stress, Sport, krankheitsbedingt.
Immer wieder auch stoffwechselseitig.
Ja. Und dann eben auf der anderen Seite eben dann die ganz einfach die Qualität der Lebensmittel, die Zufuhr der jeweiligen Mikronährstoffe. Hier müsste man einfach auch mal wissenschaftlich sozusagen das Thema schlicht und ergreifend erforschen. Ja, und zwar, wie gut sind unsere Böden noch? Ja. Und da habe ich keine gute Meinung, weil halt ganz einfach ist natürlich jetzt aber persönlich, nicht datenbasiert, weil wir jahrhundertelang die gleichen Flächen bewirtschaften. Wir haben die Erosion und mitunter, Lebensmittel werden vor der Reifezeit geerntet, werden lange gelagert, Kochverluste kommen mit dazu. Mhm. Ja, und es führt in Summe dazu, dass eben, der Gehalt in Summe nicht der ist, den wir bräuchten.
Und würden Sie sagen, das ist ja auch eine gängige, ich nenne es mal präventive Herangehensweise zu sagen, man muss sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandersetzen, weil über die Ernährung kannst du ohne weiteres alles abdecken?
Ja, das wird ja öffentlich behauptet. Also sprich, wenn man sich gesund ernährt, dann ist der Bedarf gedeckt. Das ist die Meinung, die auch Gesundheitsbehörden abgeben. Also wenn man sich irgendwelche Dokumentationen im Fernsehen ansieht, dann das ist eigentlich immer der gleiche Tenor, möchte ich sagen. Vitamine, wunderbar, ja, brauchen wir, lieben wir. Aber wenn man sich gesund ernährt, abwechslungsreich ernährt, Mischkost eben, dann ist der Bedarf gedeckt und Nahrungsergänzungsmittel sind sozusagen überflüssig, sind Kosten, die den Firmen Gewinn bringen, aber jetzt keinen großen Nutzen für den Anwender generieren. Das sehe ich absolut anders. Also ich bin der Meinung, dass wir Nahrungsergänzungsmittel haben, ist ein Luxus, den man sich leisten kann, weil Menschen in anderen Erdteilen, die sind schlecht ernährt, die haben auch keinerlei Wissen über ihre Versorgung und auch die haben überhaupt keine Möglichkeit, sich gezielt eben ihren Bedarf zu verbessern, Wir hingegen können das. Wir haben das Wissen dazu, Wir haben ja sehr wohl die Wissenschaftler in diesem Bereich, die uns die Dosierungsrichtlinien und so weiter liefern. Also sprich, dieses Wissen, das kann ich mir auf einer wissenschaftlich basierten Basis eben aneignen und ich habe auch die Produkte dazu. Wir haben die Labormedizin dazu und insofern alle Tools, um das sinnvoll eben anzuwenden. Und deswegen sage ich, das ist ein Luxus, den wir haben, den man sich leisten kann, im Sinne eines gesund Altwerdens, im Sinne einer besseren Resistenz. Das war ja auch beispielsweise großes Thema während der Corona-Pandemie, dass man sich voll und ganz auf die Impfungen verlassen hat, also als Schutz. Was natürlich jetzt so, was ich jetzt nicht diskutieren möchte, sondern mir ging es eigentlich darum, dass man sagt, ja gut, aber warum hat man denn jetzt beispielsweise nicht mal für Risikopatienten sich ausgesprochen, sie sollen sich doch bitte gut versorgen mit Mikronährstoffen, weil natürlich auch unser Immunsystem abhängig ist in seiner Leistungsfähigkeit, in seiner Kompetenz von der Versorgung mit Zink, Selen, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin A und Co. Ja, das sind also ganz zwingend immunrelevante Nährstoffe, die eben auch die Leistung unseres Immunsystems stark mitbestimmen. Und dafür hat man sich nicht ausgesprochen. Ja, das ist, die Leute nutzen das schon, so Pi mal Daumen. Ja, okay. Genau. Die Verkäufe sind nach oben gegangen. Das hat man beobachtet, dass also die Hersteller hier erhöhte Umsätze gemacht haben. Ja, halt die Leute das dann doch für sich genutzt haben. Aber ja, natürlich ungenau, möchte ich jetzt mal sagen, so.
Also nicht auch vor allen Dingen auch hier nochmal die Abgrenzung nicht im therapeutischen Kontext, im richtigen Einsatz.
Sondern im prophylaktischen Bereich, ja. Und das hat ja alles seine Berechtigung natürlich. Also die Mikronährstoffe, die nutzen wir prophylaktisch. Wir nutzen sie therapeutisch, also ja.
Kann man drüber nachdenken. Ja. Mir fällt noch ein Thema, weil Sie auch Vitamine nochmal angesprochen haben, zählt quasi auch mit in die Gruppe der, haben Sie auch erwähnt, die Mikronährstoffe, insbesondere das Thema Vitamin B12 als ein für mich persönlich immer wieder auch entdeckend sehr präsentes Mangelerscheinungsphänomen, also Unterversorgung. Und was auch mit dazu gehört, essentiell fettsäurenseitig, also sowohl in Omega-6-Richtung als auch in Omega-3-Richtung.
Vor allem Omega-3.
Genau, aber zumindest auch hier zu erkennen, okay, was ist je nach Ernährungsform eventuell eben präsenter oder unterrepräsentiert? Ich merke, dass die Menschen mehr und mehr auch, die sich für Ernährung interessieren, natürlich auch auf ein Verständnis schon für Omega-6 auch bekommen haben, auch bestimmte Öle dementsprechend aussortieren und sich durchaus etwas verändern kann. Aber definitiv klar, die Unterversorgung mit Omega-3-Fettsäuren.
Ja. Mhm.
Wenn wir jetzt diese Gruppen erstmal von Mikronährstoffen, und Sie haben diese schöne Trennung gesagt, im Gegensatz zu Makro, also da, wo es irgendwie um Ernährung geht, also um Nährstoffaufnahme im Sinne von, ich brauche Energie. Richtig, und als Baustoffe, ja, habe ich die Mikronährstoffe, wo dann die Aminosäuren ja letztendlich auch wieder dazu zählen würden als Baustoffe für die Eiweiße. Mhm. In der Abgrenzung, Herr Felber, gibt es einen Unterschied zwischen Mikronährstoffe und Vitalstoffe in Ihrer Definition?
Würde ich sagen, nein. Da möchte ich eigentlich keinen großen Unterschied machen, weil wir natürlich sowohl von den Mikro- als auch von den Makronährstoffen natürlich abhängig sind. Mhm. Die Makronährstoffe werden ja in erster Linie energetisch verwertet und damit meine ich die Kohlenhydrate und die Fette. Mhm. Die Proteine brauchen wir mehr dann für unseren Erhalt der Körpermasse. Aber eben, also all diese Dinge, ja, Mikro-, Makronährstoffe werden von unserem Körper benötigt. Mhm. Ja, es ist nämlich in Summe gar nicht so wenig. Das Problem heutzutage ist eben, dass wir ein Ungleichgewicht haben. Das heißt, dass wir eine zu große Menge an Makronährstoffen zu uns nehmen mit einer Minderversorgung im Mikronährstoffbereich. Mhm. Das ist auch nicht unbekannt. Also so dieser Begriff leere Kalorien ist so ja allseits bekannt. Das ist auch jetzt absolut nichts Neues, ja. Und das ist, meint eben genau das, also sprich, die Kalorien, die werden zugeführt. Nehmen Sie irgendwie so ein leckeres Bäckerteil, ja, irgendwie eine Zimttasche oder weiß der Geier sonst was, ja, das sind im Prinzip in erster Linie Kalorien, aber im Mikronährstoffbereich werden Sie da wenig finden. Und das ist das Problem natürlich auch in unserer Ernährung.
Also wie eine Form der qualitativen Unterernährung.
Ja,
also energetisch
richtig, genau,
läuft das eher nach oben, Gewicht geht eher nach, genau, oben, aber die Mikronährstoffe fehlen.
Ja.
Sie haben gesagt, es sind in Summe gar nicht so wenig. Haben Sie irgendwie eine Zahl, wo Sie sagen...
So eine Zahl, ja, tatsächlich. Und wenn ich mich nicht irre, waren das 48 Stoffe, glaube ich.
Ja.
Man spricht von 48 Betriebsstoffen, also in Summe alles zusammen sozusagen, die also unser Körper im Stoffwechsel umsetzt.
Und die Frage, also natürlich die Aufnahme, gerade wenn es essentielle Stoffe sind, wir müssen sie essen, so würde ich es mal kurz. Also müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Eines der wichtigen Themen betrifft viele Menschen, häufig auch als Frage schon gehört, macht es Sinn, bestimmte Dinge nicht zusammen einzunehmen? Und wo haben wir unter Umständen Wechselwirkungen, auf die wir ganz besonders achten sollten bei der oralen Einnahme?
Ja, es gibt da schon Tipps und Hinweise. Beispielsweise, wenn ich jetzt Spurenelemente zuführe, dann würde ich die nicht zur Mahlzeit einnehmen. Zum Beispiel jetzt ein Zink oder auch ja, was anderes, egal, ein Kupfer, ein Selen. Ganz einfach, weil Komplexbildung erfolgt mit den Phytinen, die eben sich in der pflanzlichen Nahrung befinden. Also Komplexbindungen können stattfinden, die dann eben die Aufnahme erschweren. Also wenn ich Elektrolyte und Spurenelemente einnehme, ist die Bioverfügbarkeit besser, wenn ich außerhalb der Mahlzeiten einnehme. Wasserlösliche Vitamine und fettlösliche Vitamine funktionieren relativ gut auch zu den Mahlzeiten. Also sprich, das ist eigentlich schon auch ein Kriterium der Bioverfügbarkeit. Weil klar möchte man natürlich nicht, dass man hier Präparate, die Geld kosten, dann zu sich nimmt und dann nimmt man die schlecht auf. Also das macht natürlich auch keinen Sinn. Und ansonsten, also natürlich dieser Bereich Kontraindikationen, das ist jetzt ein größerer Bereich, wo es das eine oder andere zu beachten gibt. Aber dafür lernt man dann eben einen Vitalstoff. Therapie, also man setzt sich hier entsprechend mit der Materie auseinander, um gerade dann als Therapeut einfach hier ja nichts falsch zu machen.
Und was halten Sie persönlich oder auch in vielleicht auch in der therapeutischen Anwendung als sinnvoll den Einsatz von so komplexen, also nicht B-Komplex, sondern eher so komplexen Präparaten, wo einmal alles drin ist?
Multipräparate?
Multipräparate.
Ja, also die können ihre Berechtigung haben. Also therapeutisch arbeite ich selten damit. Praktisch sind sie jetzt, wenn ich sie einsetzen möchte, für Kinder. Ganz einfach deswegen, weil Kinder sperren sich sowieso gegen die Einnahme. Und da ist man dann froh, wenn wenigstens die Multitablette genommen wird, so ungefähr. Aber jetzt 5 bis 10 verschiedene Präparate werde ich nicht in das Kind reinbekommen.
Ja.
Und deswegen auch bei Senioren, die bereits Medikationen haben, also sprich entsprechend viele schulmedizinische Medikamente ärztlicherseits einnehmen müssen, nochmal 5 bis 10 Präparate draufzusetzen, funktioniert nicht. Und diese Zahl 5 bis 10, die ist übrigens bei mir noch, also ist so ein Minimum eigentlich, wenn ich Mikronährstofftherapie mit Patienten durchführe, dann sind es schnell 5 bis 10 Präparate. Mhm. Und darüber sind die Leute immer einigermaßen erschrocken, weil es natürlich, es sind alles Tabletten, das ist erst schon mal negativ konnotiert. Muss es natürlich nicht sein. Tablette kommt darauf an, was drin ist, keine Frage. Und ich arbeite halt in erster Linie mit Monopräparaten.
Mhm. Also wirklich nur einen Inhaltsstoff.
Ganz genau, richtig, einen Inhaltsstoff. Weil die einfach besser dosiert sind. Und ich im Allgemeinen, insbesondere dann, wenn ich Krankheiten behandle, dann brauche ich einfach gute Dosierungen. Und ein einfaches praktisches Beispiel, wenn ich jetzt einen 90-Kilo-Mann mit einem Zinkmangel habe, der jetzt ein Multipräparat einnimmt, beispielsweise 2 Kapseln pro Tag, und da sind dann in Summe bei diesen 2 Kapseln 10 Milligramm Zink drin. Mhm. Ja? Und dieser Patient hat einen Zinkmangel und wiegt 90 Kilo. Das bringt gar nichts. Ja. Ja. Das ist übrigens auch etwas, was im Bereich Mikronährstofftherapie häufig falsch läuft. Also sprich, wenn die, insbesondere dann, wenn es die Patienten in Eigenregie machen, sie berücksichtigen nicht, wie viel sie selbst wiegen. Und sie sind natürlich auch nicht darüber informiert, wo sie stehen. Mhm. Also sprich, gute Versorgung oder eben eine Mangelversorgung. Mhm. Und dann eben, ja, wie viel Gewicht bringt denn hier dieser Mensch auf die Waage? Mhm. Das macht einen großen Unterschied, ja.
Also vor allen Dingen ein Thema auch rund um Dosierung, passende...
Passende Dosierungsfindung.
Und dann haben Sie gesagt, es sind alles Tabletten. Also wir reden hier über entweder Tabletten, Kapseln.
Ja. Mhm.
Darüber hinaus gibt es natürlich, und da will ich gerne auch noch drauf eingehen, andere Möglichkeiten der Applikation, also der Einnahme. Das heißt, die Darreichungsform eben auch zu verändern. Ich denke jetzt gerade im oralen Bereich an beispielsweise Sprays oder Granulate, die mehr im Mund zergehen, dass beispielsweise Aminosäuren besser aufgenommen werden können, schon zu Beginn. Was nicht hundertprozentig in den, wahrscheinlich würden Sie mir da zustimmen, nicht hundertprozentig der Mikronährstoff-Vitalstoffbereich ist, aber wenn man darüber nachdenken würde, etwas wie Melatonin beispielsweise zu verwenden, was man häufiger als Spray findet. Also nur um einen Gedankengang dazu zu haben. Oder bei Omega-3 auch wirklich von Kapseln wegzugehen, eher auch wieder zu ölen. Also wie man es früher noch gemacht hat, einen guten Lebertran sich zuzuführen. Ist das etwas, wo Sie auch mit variieren? Gibt es da Rückmeldungen von, weil Sie Patientenbeispiele angesprochen haben und sagen, das ist ja jetzt schon viel, was ich schlucken muss?
Ja, also tatsächlich versuche ich hier zu variieren, auch manchmal auf entsprechende Lebensmittel auszuweichen. Also wenn ich beispielsweise, Kupfer ist immer wieder Thema übrigens, aus den Messungen heraus, dass Kupfermangel vorliegt und aber schon viele andere Präparate im Einsatz sind. Und dann sagt man einfach, okay, gut, jetzt möchte man hier zuführen, aber eben mehr über das Lebensmittel, dass ich dann zum Beispiel eben Nüsse oder Buchweizen empfehle, weil mir hier diese Lebensmittel dann als kupferreich gelten. Okay, also das ist auch eine Möglichkeit auszuweichen, um wegzukommen. Dann lose Öle bin ich ja auch absolut dafür. Ja, zum Beispiel auch um Vitamin E zuzuführen in Form von Traubenkernöl beispielsweise, also eben auch die Lebensmittel mit einbeziehen, dann eben Omega-3 als loses Öl, absolut in Ordnung, mag aber auch nicht jeder Patient. Ja. Also die sagen dann, ja, das stößt mir auf, oder ich mag den Geschmack nicht, mir ist die Kapsel lieber.
Ja.
Also ja, da muss man einfach individuelle Lösungen finden, aber man kann kreativ sein, der Markt stellt mittlerweile mehr zur Verfügung, eben auch an Sprays beispielsweise. Und da muss man immer ein bisschen gucken, ist das Ganze nicht nur so eine fancy Sache, die in Summe halt einfach auch deutlich teurer ist. Ja, so ein Spray kann Vorteile bringen, aber eventuell Preis-Leistung muss man sich halt dann genauer anschauen, ob es das wert ist.
Ein anderes Thema, ein Kritikpunkt, den Menschen, die sich damit beschäftigen, was ich auch immer mal wieder höre. Sie haben es eben schon bei Vitamin E mit angesprochen. Welches Tocopherol ist es letztendlich? Welche Struktur? Also Struktur geben, wenn wir wirklich so in die Biochemie einsteigen und sagen, okay, es gibt unterschiedliche Verbindungen, es gibt bestimmte Stoffe, die besser aufgenommen werden. Wir haben das Thema der synthetisch hergestellt natürlich. Und wenn wir über natürlich sprechen, auch häufiger das Thema so Vollspektrum-Extraktion, dass man wirklich die gesamte Nahrungsmatrix mit übernimmt und eben nicht nur den einzelnen Vitalstoff. Wie ist da Ihre Erfahrung und Einschätzung zu?
It depends on. Bezüglich Vitamin E haben wir da eine Wichtigkeit, weil eben das Vitamin E sich zusammensetzt eben im natürlichen Vorkommen aus insgesamt 8 unterschiedlichen Stoffen. Das sind 4 Tocopherole und 4 Tocotrienole. Und die sind eben in den Lebensmitteln in unterschiedlichen Zusammensetzungen als Wirkstoffgemisch vorhanden. Und damit können sie eben ja günstige Wirkungen entfalten. Und bisher hat man eben die Situation, dass in der Nahrungsergänzung das Vitamin E ausschließlich als Alpha-Tocopherol angeboten wurde. Und das ist gar nicht zu empfehlen. Ja, also das hat man irgendwann die Erkenntnis hat sich auch noch gar nicht so durchgesetzt. Ich hatte immer irgendwie einen eigenartigen Vorbehalt, habe nie groß mit dem Alpha-Tocopherol gearbeitet, weiß auch nicht, da habe ich mich irgendwie davon weggehalten, obwohl ich es gar nicht begründen konnte. Und dann irgendwann erfahren, ja, dass das eigentlich eine reine Alpha-Tocopherol-Monotherapie überhaupt nicht, also kann sogar schädlich sein, negative Effekte entfalten. Und man muss hier aufs natürliche Wirkstoffgemisch gehen, um eben tatsächlich den Nutzen zu bekommen, den man sich erhofft, erwünscht. So. Bei anderen Mikronährstoffen gibt es da in der Hinsicht überhaupt kein Problem. Meinetwegen zum Beispiel eine synthetische Folsäure, ja, überhaupt kein Problem. Oder auch ein synthetisches Vitamin C, also eine Ascorbinsäure, auch kein Problem. Kommt drauf an.
Okay. Also gibt es auch nochmal wirklich spezielle Unterschiede, je nachdem, über welchen Mikronährstoff man eben nachdenkt. Im Einsatz in der Therapie. Sie haben eben eine, da wollte ich nochmal kurz zurück, sehr spannende Patientengruppe angesprochen, nämlich ältere Menschen, gerne multimorbide, gerne eingestellt mit einer Vielzahl von Medikamenten und dem Thema, dass jedes Pharmakon einen Wirkmechanismus auf nicht nur einen bestimmten Prozess hat, sondern eben auch auf andere Prozesse und insbesondere hier, wir ein Thema mit den Mikronährstoffen haben. Wie achten Sie da drauf? Oder ist schon die Basis, wenn
extrem
Sie...
Extrem schwierig.
Ja?
Extrem schwierig, weil wir haben ja schon das Problem, dass ich hier aufgrund der, sagen wir mal, auch 5, 6, 7, 8 schulmedizinischen Medikamente, die der Patient hat, schon eine nicht überschaubare Anzahl von Wechselwirkungen haben. Also da tut sich ja schon jeder Apotheker schwer. Okay? Und der hat studiert. Also das sind ja, die Apotheker sind ja die Fachmänner oder Fachfrauen, für die Pharmakologie, für die Wechselwirkungen der Medikamente. Und wir wissen alle, wie die Situation ist bei den Senioren. Also 5 Medikamente ist da normal. Jetzt haben wir da diese Wechselwirkungen und unser Körper ist eine Blackbox mit einer individuellen Biochemie. Okay? Wenn jetzt eben hier die Mikronährstoffe dazukommen, im Endeffekt wissen wir überhaupt nicht, ja, inwiefern es interagiert, positiv oder negativ. Das wird immer ein gewissermaßen auch ein Stück weit Experiment sein. Es gibt natürlich schon auch gäbe Möglichkeiten, aber die spielen in der Praxis keine Rolle. Also sprich, dass hier aufwendige genetische Untersuchungen durchgeführt werden, die irgendwie den Stoffwechsel des Patienten versuchen zu durchleuchten. Aber das, wie gesagt, spielt keine Rolle in der Praxis. Genau. Und aus diesem Grund eben übrigens auch, was den Gesunden anbelangt. Also sprich, wenn Sie jetzt mal nicht von dieser schulmedizinischen Medikation ausgehen, sondern ganz einfach Menschen ohne, der eben anfängt, Mikronährstoffe zu nehmen. Ja, auch hier ist es so, dass eben die Nährstoffe auf einen individuellen Stoffwechsel treffen. Also sprich, einschleichend dosieren, immer Biofeedback beobachten, finde ich, ist auch wichtig hierbei, weil ab und zu hat man einfach auch mal das Phänomen, dass eben ein Nährstoff anscheinend aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert oder nicht gut funktioniert. Ja, und man eben auch nur meinetwegen in kleineren Dosierungen funktioniert und in größeren Dosierungen, die eigentlich bei 80% der Leuten wunderbar keinerlei Probleme machen, aber bei einem anderen Patienten eben schon. Also sprich, Stichwort Biofeedback ist immer wichtig, wenn ich eben hier Wirkstoffe anwende, weil sie eben auf einen individuellen Stoffwechsel treffen.
Und nochmal auch in den Praxisalltag zurück. Sie würden also, wenn man im Vorfeld testet, herausgefunden hat, okay, wir haben diese Mangelsituation, dann gäbe es eine Anwendungsphase und dann quasi einen Retest, um herauszufinden, hat sich das dementsprechend angepasst?
Ja, also eine Laborkontrolle ist natürlich sehr empfehlenswert, einfach um zu sehen, wie sich die Spiegel verhalten. Komme ich hier möglicherweise in eine Überdosierung? Kann ich die Dosierungen anpassen oder muss ich mehr dosieren? Auch das ist möglich, also beides. Es kann nämlich sein, dass die Blutspiegel schneller ansteigen oder überhaupt nicht ansteigen. Einfach um zu sehen, welche Effekte entfaltet die Medikation. Klar ist natürlich, eine Laborkontrolle ist A und O. Ist halt auch wieder ein Kostenfaktor. Natürlich versuchen die Patienten zu vermeiden.
Bleiben wir aber mal in der Therapie, wenn wir über Applikationen sprechen. Wir haben jetzt oral angesprochen. Rein theoretisch gibt es natürlich verschiedene, ehrlicherweise auch über Applikationswege, über Haut. Das ist immer mal wieder ein Thema, wo man zugesprochen wird. Wir hatten die Schleimhautthematik mit angesprochen. Aber lassen Sie uns einmal auf ein anderes wichtiges Thema eingehen, wenn wir den Verdauungstrakt einmal komplett umgehen wollen und über Infusionen sprechen. Ja. Ist bei Ihnen in der Praxis auch ein wichtiges und großes Thema?
Ja, die parenterale Anwendung, also per Infusion, spielt natürlich eine große Rolle. Und die hat definitiv auch ihre Stärken. Wobei ich auch gegenüber dem Patienten immer betone, also wir können gerne Infusionstherapie machen, weil bisweilen da Patienten eben einfach einen starken Wunsch äußern. Aber mir ist immer so eine orale Basisversorgung für jeden Tag ist mir immer besonders wichtig. Eben laborbasiert, um eben individuell die Löcher der Unterversorgung zu stopfen. Also um nicht nur ein paar schnelle Infusionen laufen lassen, so ungefähr. Also das möchte ich nicht. Also ich möchte erst einmal eine gute orale Versorgung des Patienten gewährleistet haben. Mhm. Und dann kann er auch nach Indikation die Infusionstherapie dazukommen. Aber eine Infusionstherapie alleine, muss ich sagen, mache ich eigentlich ungern. Natürlich, also bei einer entsprechenden Indikation, einfaches Beispiel, Patient hat einen grippalen Infekt und ich möchte ihm einfach helfen mit einer Vitamin-C-Infusion beispielsweise, dann kann man das natürlich tun. Mhm. Das tue ich ja auch. Aber wenn es um die Therapie von chronischen Erkrankungen geht, dann spreche ich mich schon stark dafür aus, eben wie gesagt, orale Basisversorgung, dann eben plus auch Infusionstherapie in der Rekonvaleszenz beispielsweise und eben zu verschiedenen anderen Indikationen.
Und bleiben wir da auch gerne nochmal dran, nämlich genau andersrum, weil Sie sagen, chronische Erkrankungen haben die orale Versorgung und man kann Infusionen quasi gezielt nochmal mit einsetzen, so hatte ich Sie jetzt verstanden?
Ja, also dazu sozusagen, ja, genau. Additiv. Ja.
Additiv. Und andersrum, gibt es bestimmte chronische Erkrankungen, wo Sie sagen, okay, hier bleibt uns vielleicht auch gar kein anderer Weg, außer der, ja, der Infusionstherapie?
Ja, durchaus. Also wenn natürlich hier Probleme den Verdauungstrakt betreffend bestehen, also dass halt ganz einfach die Resorption deutlich eingeschränkt ist. Patienten haben Verdauungsbeschwerden oder auch tun sich schwer mit Essen. Mhm. Ja, das betrifft beispielsweise onkologische Patienten, die sagen, ja, sie haben einfach mit der Nahrungsaufnahme aufgrund von Schleimhautentzündungen Probleme, ihnen ist ständig übel, sie haben keinen Appetit mehr. Ja, das wäre der Bereich Onkologie, wo natürlich die Infusionstherapie eine größere Rolle spielt. Und dann eben, wie ich meinte, eben alles, was Magen-Darm-Erkrankungen anbelangt, meistens chronisch entzündlicher Natur, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn in erster Linie, wo eben die Nährstoffaufnahme verschlechtert ist und wo auch allgemein auch die Patienten aufgrund ihrer Verdauungsbeschwerden, ja, haben sie einfach auch nicht den Appetit und nicht die Lust, so zu essen, ja, wie wir das für uns Gesunde natürlich auch gerne tun. Das ist bei den Patienten hier mit Verdauungsbeschwerden, Verdauungskrankheiten doch deutlich eingeschränkt, sodass man hier auch Gutes tun kann.
Und wenn wir jetzt genau da auch mal versuchen, ein paar Beispiele, wir wollen so praxisnah wie möglich, damit, okay, ich sag mal, unsere Zuhörenden sind interessierte Laien, es sind Therapeuten selbst auch. Vielleicht haben Sie Patientenbeispiele, wo Sie sagen, okay, das waren vielleicht auch Symptome, die bestanden oder eine Erkrankung, die bestand oder auch noch besteht. Aber Themen, die Sie beschäftigt haben, Sie haben dann mit einer Vitalstofftherapie oral mit Infusionen angesetzt und auch wirklich gute Therapieerfolge erzielen können.
Ja, also da habe ich schon eigentlich in den unterschiedlichen Behandlungsbereichen immer wieder ganz gute Ergebnisse und Effekte gesehen. Kommt natürlich immer stark auf den Fall an, das ist keine Frage, aber gerade in der Nachsorge vieler Erkrankungen beispielsweise, in der Rekonvaleszenz ist man oftmals auch sehr erfolgreich, weil die Patienten halt einfach ja krankheits- und stressbedingt einen Burnout haben. Mhm. Ja, so dass man hier mit einer Infusionstherapie einfach schneller vom Fleck kommt. Ja, also sprich, die Leute sprichwörtlich werden darüber einfach schneller wieder aufgebaut. Die Vitalkräfte erwachen schneller zum Leben und der Patient erholt sich einfach schneller. Also da haben wir einen großen Benefit, also gerade auch dieser große Bereich der Erschöpfung, ja. Das nimmt ja schon einen großen Stellenwert ein. Da möchte ich sagen, also ohne Infusionen dauert das schon alles deutlich länger, ja. Dann ansonsten aber auch ganz einfach zur Behandlung von vorliegenden Erkrankungen. Also ich erinnere mich jetzt gerade, weil wir vom Darm gerade gesprochen haben, auch an Patienten, die eben mit chronisch entzündlichem Darm zu tun hatten. Ich hatte immer wieder Patienten mit Morbus Crohn oder auch mit einer Colitis ulcerosa. Und über die Infusionstherapie, die ich dann hier antientzündlich gestalte, zum Beispiel mit Kurkumin und mit Vitamin C. Das wären so zwei ganz wichtige antientzündliche, immunmodulative Wirkstoffe, ja, die ich dann natürlich auch nacheinander in der Infusionstherapie wunderbar anwenden kann. Dann natürlich noch zusammen beispielsweise mit der Aminosäure Glutamin für die Erholung der Darmschleimhaut. Das ist dann hier schon mal so eine Trias plus oral Omega-3, weil Omega-3 infundieren habe ich bisher noch nicht getan. Habe ich sogar mal gehört, gibt's zum Teil sogar, aber ich habe es noch nicht getan mit Omega-3 parenteral. Aber das wären hier schon mal sehr, sehr gute Kombinationen. Ja, also Vitamin C, Kurkumin, Glutamin und dann Omega-3 oral. Also das macht hier deutliche Effekte. Ja. Die Entzündungen werden deutlich vermindert und es stellt sich hier eine Beschwerdelinderung, Beschwerdefreiheit ein. Und da muss man natürlich noch gucken, dass man hier so einen Erfolg dann natürlich auch auf die Dauer erhält. Ja. was dann aber auch von der Mitarbeit des Patienten abhängt.
Rein mal, wenn wir nochmal diagnostisch-anamnestisch den Schritt dorthin gehen, würden Sie das aufgrund der Vorerkrankungen anamnestisch vornehmen, dass Sie sagen, okay, die Erkrankung besteht, wir haben da viele Befunde, oder würden Sie das auch nochmal im Labor mit überprüfen? Also ich denke jetzt an Schleimhautregeneration mit L-Glutamin beispielsweise. Bietet sich das an, auch hier so Schleimhautmarker nochmal sich genauer anzuschauen?
Also bei solchen Erkrankungen wird man natürlich schon auch in die Stuhldiagnostik gehen, weil man möchte ja nicht nur antientzündlich behandeln, sondern nach Indikation sozusagen, sondern man möchte ja auch etwaig eine Causa mittreffen. Mhm. Also sprich, ich kann über eine Stuhldiagnostik natürlich auch hier noch Erkenntnisse gewinnen, die mir helfen dabei, die Krankheit ursächlich noch besser zu beeinflussen. Ja, die Wirkung auch von einem Kurkumin, von einem Vitamin C, die kann so gut sein, dass die Krankheit so vermindert ist, dass man annimmt, sie ist jetzt vielleicht sogar geheilt. Aber das kann auch mal ein Trugschluss sein, weil es da vielleicht ein halbes Jahr später doch wieder losgeht. Mhm. Das ist immer eben hierbei zu beachten. Und deswegen, weil Sie jetzt gerade erwähnt haben, Schleimhautparameter, ja natürlich, das tun wir ja. Diese Parameter untersuchen wir bei Stuhluntersuchungen, Darmflora, Darmschleimhautparameter und beispielsweise halt jetzt, ja, ganz einfach proentzündlich wirkende Fäulnisbakterien, die vorliegen, oder meinetwegen Darmpilze etc. Also da kann man viel finden, was eben hier auch in Summe die Krankheit des Patienten mit befördert.
Das ist ganz interessant, weil Sie bauen es auch so auf. Es geht nicht nur um, geht es sowieso nicht nur um die symptomatische Behandlung, sondern diesen kausalen Zusammenhang, ja. Also die Mechanismen, die letztendlich auch dahinter stehen und das System weiter befeuern, negativ wie aber eben auch positiv, wenn man die Probleme löst. Wenn wir bei der Infusionstherapie nochmal bleiben, gibt es da bestimmte Dinge, wo man besonders drauf achten muss? Gerne auch nochmal in Richtung Kontraindikationen. Ich denke jetzt an Menschen, die uns zuhören, die sagen, okay, es interessiert mich vielleicht doch auch mehr dazu zu erfahren.
Ja, natürlich. Also wir haben gerade im Bereich Vitamin C haben wir Kontraindikationen. Da gibt es einen bestimmten Enzymmangel beispielsweise, der genetisch gar nicht so selten ist. Ich habe sogar schon Leute kennengelernt, dass die Mangel einer Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase beispielsweise. Ist ein bestimmtes Enzym, das eben im Stoffwechsel eine Rolle spielt, das eben intrazellulär beispielsweise vorliegt in Erythrozyten, also in roten Blutkörperchen. Und wenn dieses Enzym fehlt, dann haben die Patienten ein Problem, intrazellulären oxidativen Stress zu regulieren. Also sprich, weil sie dann einen Mangel haben an aktiven Glutathion. Also das ist dann ja kompliziertere Biochemie, möchte ich sagen. Also sprich, wenn ich auch arbeite mit Mikronährstoffen, dann werde ich schnell feststellen, dass ich mich hier in der Biochemie befinde. Also da bin ich natürlich noch lange nicht am Ende angelangt, was mein bescheidenes Wissen betrifft, weil ja Biochemie ist ein eigenes Studium. Also ja, aber eben die biochemischen Zusammenhänge, die betreffen uns in der Anwendung. Und weil wir jetzt eben gerade bei der Kontraindikation, weil es eben eine wichtige, auch zum Beispiel eine Eisenspeicherkrankheit ist eine Kontraindikation für eine Vitamin-C-Infusion. Dieser Enzymmangel, den wir übrigens untersuchen können und müssen als Therapeuten, ja, dieser Enzymmangel ist eine Kontraindikation für eine Vitamin-C-Anwendung. Also da haben wir schon hier Dinge, die es zu beachten gilt. Das sind so die bekannteren bei den gängigen Vitamin-C-Anwendungen. Ansonsten hält sich's relativ in Grenzen, aber wie gesagt, dafür wird man ja auch die Fachqualifikation, um es Liga Artis anzuwenden.
Und das bringt mich genau zu einem entscheidenden Punkt. Erst die Patientenseite, vielleicht für Menschen, die sich dafür interessieren. Jetzt die therapeutische Seite. Ich möchte mehr über Vitalstoffe, Mikronährstoffe erfahren und vor allen Dingen natürlich auch die Anwendung in Infusionen und, wie Sie bescheiden sagen, Ihr bescheidenes Wissen und Themen darum, mehr davon zu lernen. Also Sie sind selbst auch als Dozent nach wie vor tätig. Welche Möglichkeiten gibt es an den Paracelsus Gesundheitsakademien in den Bereichen Vitalstoffe und gerne auch im Bereich der Infusionstherapie?
Ja, also ich unterrichte beide Themen. Ich gebe einen Vitalstoffberater, den ich über 3 bzw. 4 Wochenenden gebe, meistens sind es 3 Wochenenden, einfach um hier das entsprechende Basiswissen zu vermitteln und dann schließe ich eben an auch noch für die Therapeuten, insbesondere eben die Infusionstherapie.
Weil man muss sagen, nicht alle dürfen einfach so eine Infusion legen?
Natürlich nicht. Eine Infusion ist ja invasiv. Also wir punktieren eine Vene und leiten die Infusion ein. Also ist ein invasives Verfahren und das dürfen bekanntermaßen nur Ärzte und Heilpraktiker.
Es gibt also die Möglichkeit, sich in diesem sehr breiten Feld weiter fortzubilden. Ich möchte jetzt gerne nochmal, das versuchen wir im Podcast immer zu machen, unsere Gäste noch einmal etwas näher kennenzulernen. Ich habe dafür 5 Fragen vorbereitet, auf die Sie einmal spontan antworten können, einfach um Sie persönlich etwas besser kennenzulernen. Meine erste Frage lautet, was bedeutet für Sie Gesundheit?
Gesundheit hat für mich einen enormen Stellenwert, weil es die Grundlage natürlich ist, ein schönes Leben führen zu können. Ja. Und jeder, der einmal längere Zeit das Erlebnis einer deutlich beeinträchtigten Gesundheit gemacht hat, der wird sie umso mehr schätzen. Und das war bei mir der Fall. Und aus diesem Grund heraus habe ich eben lernen müssen, dass die Gesundheit eben ein hohes Gut ist.
Wie sieht ein typischer Tag in Ihrem Leben aus?
Derzeit ist es sehr arbeitsreich. Gut, die letzten Jahre waren insgesamt natürlich bewegte Jahre, möchte ich sagen, durch die Dozententätigkeit und jetzt eben ja neu die Studienleitertätigkeit. Also der Tag ist sehr voll. Das darf sich natürlich auch etwas entspannen wieder im Sinne der Gesundheit. Als Selbstständiger ist es nun mal so, dass, ja, ich denke, die meisten kennen das, dass entsprechendes Arbeitsaufkommen ja schon ein höheres ist.
Dennoch die Frage, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Gibt es Hobbys, die Sie ausüben, vielleicht irgendwas auch Spezielles?
Okay, Freizeit, ja. Schlicht und ergreifend Sport. Also jetzt nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern ganz einfach, weil doch das berufliche Tun ist auch immer viel, ganz einfach Kopfarbeit, möchte ich sagen, mentale Arbeit, geistige Arbeit, die einfach Konzentration und Aufmerksamkeit erfordert. Und dann möchte ich in meiner Freizeit ganz einfach nichts denken, nichts lesen. Ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen, ja, sie lesen in ihrer Freizeit. Dann sage ich, was, du liest in der Freizeit? Ich würde nie in meiner Freizeit was lesen. Ja, weil ich berufsbedingt natürlich ständig lese und recherchiere und so weiter. Und deswegen möchte ich in meiner Freizeit einfach meine Ruhe haben, in der Natur sein, meinen Körper spüren, mich bewegen, mit Leuten Zeit verbringen, reden, lachen, ja.
Daran anschließend, was ist Ihnen wichtiger? Zeit mit der Familie oder Arbeit?
Das ist eine gemeine Frage. Das Leben hat es so eingerichtet, dass die Arbeit im Vordergrund steht und die Familie tatsächlich an zweiter Stelle steht.
Okay. Letzte Frage. Meer oder Berge?
Meer, eindeutig. Muss ich nicht überlegen. Eindeutig Meer. Berge sind schön, aber der Ozean ist grandios. Und weil wir vorher Stichwort Freizeit hatten, die Freizeit am Meer zu verbringen, ist ja das Schönste für mich.
Herr Felber, ich danke Ihnen vielmals, dass wir über dieses sehr spannende Thema der Vitalstoffe, der Mikronährstoffe und dem richtigen Einsatz sprechen konnten, über Themen wie Wechselwirkung, über Themen der richtigen Anwendung, Applikation, an was man denken muss und natürlich auch der Ausblick, mehr darüber zu erfahren. Sicherlich sollten alle, die das jetzt hören und sich dafür interessieren, auf jeden Fall bei Paracelsus auch vorbeischauen. Wir werden es auch nochmal mit verlinken, wo welche Veranstaltungen auch mit Herrn Felber zusammen stattfinden. Ich würde Sie trotzdem bitten, dass Sie doch nochmal wieder vorbeikommen und wir dieses Thema nochmal, vielleicht so ein einzelnes Thema nochmal rausnehmen und nochmal tiefer einsteigen, weil ich glaube, über diese großen Themen der Vitalstoffe, die so klein sind, lässt sich noch ganz viel reden.
Oh ja, vielen Dank für die Einladung und der werde ich gerne nachkommen.
Vielen Dank, dass Sie da waren und bis bald.
Hat mich gefreut, bis bald.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.